Ich freue mich, dass ich mit euch über das spannende Thema sprechen darf, lebendige Hoffnung durch die Auferstehung von Jesus. Ich weiß, ihr habt so eine Serie hinter euch, Hoffnungsvoll, wo ihr einige Dinge schon gehört habt und ihr seid jetzt ja voll Hoffnung, so, oder? Geladen. Und trotzdem denke ich aus gegebenem Anlass. Wir haben Karfreitag gefeiert, wir haben Ostern gefeiert und ich möchte da noch einmal anknüpfen und das noch einmal betonen, weil das so wichtig ist für uns Christen zu wissen, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten. Und darum möchte ich mit euch den Text lesen aus 1. Petrus 1 bis und mit 9. Und diejenigen, die wollen, dürfen gerne mitlesen. 1. Petrus 1, 1 bis 9. Da steht Folgendes geschrieben. Diesen Brief schreibt Petrus, ein Apostel von Jesus Christus, an alle Menschen, die Gott auserwählt hat und die als Fremde überall in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia, Bithynien, mitten unter Menschen leben, die nicht an Christus glauben. Ihr gehört zu Gott, unserem Vater. Dazu hat er euch von Anfang an vorherbestimmt, ja, durch den Heiligen Geist seid ihr sein Eigentum geworden. Menschen, die Jesus Christus gehorchen und durch sein Blut von aller Schuld befreit werden. Ich wünsche euch, dass Gottes Gnade und sein Friede euch immer mehr erfüllen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen. Auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst, so wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Die Rettung für alle Ewigkeit. Soweit der heutige Bibeltext. Dieser Brief wurde geschrieben, 64, 65 nach Christus, an Christen, wie es hier heißt, in der Ferne, in der Fremde. Hier werden einige Orte aufgezählt, das sind Christen, die dort leben, in einem feindlichen Umfeld. Das heißt hier, sie leben dort unter Menschen, die nicht an Christus glauben. Und um diese Zeit, das müssen wir wissen, herrschte auch eine große Verfolgung der christlichen Gemeinde. Um 64 nach Christus ungefähr gab es auch einen Brand in Rom, wo zum Beispiel der Kaiser Nero die Christen beschuldigte, dass sie das Feuer gelegt hatten. Und sie wurden verfolgt, vertrieben, gefoltert und so weiter. Das ist diese Zeit, die dort herrscht. Die Kultur, die Anspannung, die da ist. Und dieser Brief will nun jetzt diese Christen ermutigen, im Glauben zu wachsen, im Glauben standhaft zu bleiben. Und darum spricht Petrus hier von dieser wunderbaren, lebendigen Hoffnung. Und er begründet sie, warum wir einen Grund haben, hoffnungsvoll zu sein. Ich möchte im ersten Punkt uns ermutigen. Wir haben eine hoffnungsvolle Botschaft in einer nicht-christlichen, säkularen Welt. Wie es damals war, so glaube ich, ist es auch heute so, dass viele Menschen nicht mehr an Jesus glauben in unserem Umfeld, leider. Christliche Werte zerfallen und Hoffnungslosigkeit sich breit macht. Ich weiß nicht, wie es euch ging oder geht, wenn ihr mit anderen Menschen über den Glauben spricht. Ich erlebe das so, dass viele das nicht mehr verstehen, kein Wissen mehr haben. Früher war es ja oft noch so, dass man von der Sonntagsschule oder von der Schule zumindest einiges mitbekommen hat. Heute ist das nicht mehr so. Ich habe das festgestellt, als ich mit unserem ersten Kind, Usia, kurz nachdem ich hier wegging, nach Wilchingen, spazieren ging. Da war in der Nachbarschaft eine Frau mit einem Kind und sie hat sich gefreut über das neue Kind, das da geboren ist und hat dann gefragt, wie ist der Name von diesem Kind? Fragt mich auch so, oder? Und da habe ich gesagt, Usia. Schaut es mit großen Augen an und einige von euch auch. Noch nie gehört diesen Namen, oder? Es ist ein Bibelname. Ein König hieß so von Israel, Usia. Das habe ich ihr auch dann gesagt und sie sagt, ja, okay, schön, so. Und da fragt das Kind nebenan, Mutter, was ist Israel? Und da sagt sie, ah, ist nicht so wichtig, musst du nicht wissen. Pam, das ist die Zeit, wo wir heute leben. Die Leute haben keine Ahnung mehr. Und vielleicht bist du auch hier und hast keine Ahnung. Ich möchte dich ermutigen, beschäftige dich mit diesen Themen, mit der Bibel, mit dem Wort von Gott. Denn es ist hoffnungsvoll, sich mit diesem auseinanderzusetzen. Und das haben wir einmal mehr gezeigt, in der heutigen Welt ist es kaum mehr irgendwo vorhanden, dieses christliche Gedankengut, zumindest geschweige denn das Evangelium präsent. Das führt auch dazu, dass viele Menschen heute nicht mehr an eine Auferstehung oder ein Leben nach dem Tod glauben. Wir können jetzt hier die Umfrage machen. Wer von euch glaubt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt und eine Auferstehung so? Halt mal auf, wer glaubt das? Okay, die meisten. Ich frage jetzt nicht, wer nicht. Hä? Lassen wir mal so. Diejenigen, die von zu Hause zuschauen, können sich auch mal fragen, glaubst du an eine Auferstehung? Ich möchte euch eine Grafik zeigen. Und wichtig, ich schiebe dir das voraus. Es geht nicht darum, irgendwo zu werten, sondern einfach mal einen Ist-Zustand zu zeigen. Es gibt ein Institut, das Umfragen macht unter Christen und auch andere Menschen befragt, genau zu diesen Themen. Und ich zeige euch diese Grafik hier. Das ist die sogenannte INSA-Umfrage. Das ist diejenige vom November 2023. Die wird fast jedes Jahr so gemacht. Man sieht hier, sie stellen dann immer so diese Frage, glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Und ihr seht hier an dieser Grafik, da gibt es verschiedene Antworten. Ja, nein oder keine Angabe. Und bei den Ja-Antworten haben sie das auch aufgeteilt mit diesen Farben und so. Und ihr seht das hier, nochmal nicht wertend, einfach darstellend, römisch-katholische Menschen glauben 48% ja, dass es eine Auferstehung gibt nach dem Tod oder ein Leben nach dem Tod. Ähnlich sieht es bei der evangelischen Landeskirche aus, das ist in Deutschland gemacht, diese Umfrage. Ich behaupte, es ist ähnlich in der Schweiz auch, sind es 46%. Jetzt blau sind freikirchlich geprägte Menschen, die sagen 73%, ja, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und dann gibt es, interessant, die Muslime sind 77%. Und dann gibt es noch weitere Gruppen, die hier aufgezählt werden. Als ich diese Statistik gesehen habe, hat mein Herz geblutet. Warum? Wir schauen jetzt mal auf uns, selbstkritisch. 77% der Freikirchen. Hey, das ist ein Viertel, der nicht daran glaubt, dass es eine Auferstehung gibt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich bin froh, hat es bei euch ja anders ausgesehen. Habe schon geschwitzt, ob das auch so ist hier. Aber nein, nein, ihr seid gut unterwegs, bin ich froh. Weil das ist so wichtig, das ist doch eine Kernbotschaft von unserem christlichen Glauben. Die Auferstehung, wir wollen noch sehen, warum. Es ist so wichtig, dass wir diese Auferstehung glauben und auch wirklich daran festhalten. Ich möchte euch ermutigen, nicht desillusionieren, jetzt habe ich es geschafft, mit diesen Zahlen, sondern euch ermutigen, dran zu bleiben, das Evangelium weiterzugeben. Es ist nötiger denn je, dass wir davon sprechen, dass es eine Auferstehung gibt. Okay, jetzt kann ich hier schwarz, geht das? Jetzt zurück. Ah, du kannst schwarz, genau. Danke. Also, wir haben das gesehen. Und ich möchte das darum auch noch einmal betonen, dass es so wichtig ist, warum es die Auferstehung gibt. Wir wollen das miteinander anschauen im zweiten Punkt. Also, wir haben eine hoffnungsvolle Botschaft, das ist der erste Punkt, in einer nicht-christlichen, säkularen Welt, wie wir heute sind, mittlerweile. Und da dürfen wir Hoffnungsträger sein. Und wie beschreibt jetzt nun Paulus diese Hoffnung? Woran hängt unsere Hoffnung als Christen? In den Versen 3 bis 5 beschreibt er von dieser Hoffnung, die wir haben. Und er sagt dann gegen Ende von Vers 3 Folgendes. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Daran macht er das fest, an der Auferstehung. Wir haben Grund zur Hoffnung, weil es eine Auferstehung gibt. Paulus sagt das auch, wenn es die Auferstehung nicht gäbe, 1. Korinther 15 sagt das, dann wäre unser Glaube das Dümmste, was du je glauben könntest, wenn das nicht wirklich geschehen wäre. Und wir sind überzeugt, das ist geschehen und darum haben wir eine lebendige Hoffnung. Und jetzt sagt er, was ist dann diese Hoffnung? Weil Jesus auferstanden ist, neues Leben hat, haben wir auch eine Hoffnung. Und Vers 4 heißt es hier, es ist eine Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Das ist unsere Hoffnung, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, nämlich ein ewiges Leben. Und jetzt Achtung, was hier beschrieben wird. Von keiner Sünde beschmutztes Leben. Was heißt das? Die Sünde ist nicht gegenwärtig dort. Das Böse hat keine Macht mehr dort. Das heißt auch, dass es keinen blöden Lappi mehr gibt, der mir immer reinschwätzt in mein Leben. Dass es auch nicht irgendwelche Lügen gibt, irgendwelche Schmerzen. Und du kannst jetzt aufzählen, was du willst, was die Folge der Sünde ist. Das gibt es nicht mehr dort. Dort wird es ein Ort sein, wie es Johannes uns beschreibt in der Offenbarung 21 und 22, wunderbar. Ein Ort, wo kein Weinen mehr sein wird, kein Leid, einfach Liebe von Gott, die Gegenwart von ihm. Das ist dieser Ort, wo Gott uns bereithält hier. Und wisst ihr was? Es ist unzerstörbar, heißt es hier. Unzerstörbar. Ich finde das etwas Geniales. Weißt du, alles, was du dir anhäufst auf dieser Welt, schöne Kleidung, schönes Haus, schönes Auto, schönes irgendwas, was du gerne hast, das zerfällt hier auf dieser Welt. Das kannst du nicht mitnehmen. Die Ägypter haben es auch schon versucht, haben die Pyramiden gefüllt mit Gegenständen für ihre Pharaonen. Ist alles noch da, kann man ausgraben. Konnten sie nicht mitnehmen. Du kannst das auch nicht mitnehmen. Diese Dinge, die werden zergehen. Aber etwas kannst du haben auf dieser Welt und sammeln, was nicht kaputt geht, nämlich dieses ewige Leben. Und ich möchte dich ermutigen, halte daran fest. Ich rate das auch jedem Investmentbanker. Schau, das ist die beste Investition, die du tun kannst, oder? Wir schauen ja auch immer das Risiko abwägen, was geht. Das ist das Beste, das Sicherste, was du hast. Ein ewiges Leben, das nicht mehr zerstört werden kann. Petrus hat hier gut zugehört. Er ist ja mit Jesus unterwegs gewesen und er hat auch da die Bergpredigt gehört. Da macht uns Jesus selbst das auch deutlich vor Augen. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erden, wo Motten und Rost sie zerfressen können, wo Diebe einbrechen können und es stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen können. Matthäus 6, 19 und 20. Also ich möchte euch ermutigen, schaut, das ist doch das Beste, was du haben kannst. Etwas, das nie kaputt geht. Das wünschen sich meine Kinder auch am liebsten. Ich bin immer am Flicken, oder? Da geht nicht kaputt. Das lohnt sich, dieses Investment, das anzunehmen. Und daran unsere Hoffnung zu binden, zu halten. Also wir haben gesehen, es ist unbeschmutzt, rein, sauber. Es ist unzerstörbar. Und das ist das, was Gott für uns bereithält. Was gibt es für eine größere Garantie, dass es noch existiert, wenn wir dort ankommen, als wenn Gott selbst dafür schaut, dass es erhalten bleibt? Er erhält das. Das ist sein Versprechen an uns. Wenn du stirbst und auferstehst zu neuem Leben, wirst du dieses Erbe erhalten. 100%. Wenn das keine Garantie ist, wow, ich bin fasziniert, dass Gott uns das so zusagt. Und wir werden dieses Ziel erreichen mit der Hilfe von Gott. Ich möchte dich ermutigen, vielleicht, und wir kommen noch dazu, hast du manchmal auch das Gefühl, ich habe die Kraft nicht, ich habe vielleicht auch Zweifel, wir haben das letzten Sonntag, habt ihr das gehört, über Zweifel. Gott möchte uns durchtragen bis zu diesem Moment. Das verspricht er auch hier, Vers 5. Bis dahin, bis das Erbe dann endlich angetreten werden kann, wird Gott durch seine Kraft euch bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und er verspricht euch, ihr werdet diese Rettung erlangen. Wenn du ihm vertraust, wenn du mit ihm unterwegs bist, er wird dich tragen bis dorthin. Und das zeigt schon, dass der Petrus hier nicht einfach ein blauäugiger Mann ist, der sagt, ja, es ist alles gut, es kommt rosig, es ist alles wunderbar. Nein, der Petrus, er weiß ganz genau, dass wir auf dieser Welt hier herausgefordert sind. Dass dieser Jubel, den wir haben dürfen über diese Freude, die uns bevorsteht, dass die manchmal auch getrübt sein kann durch die Situation hier auf dieser Erde. So schreibt er dann im Anschluss über das Leiden, welches auch hier auf dieser Erde sein kann. Bevor wir das anschauen, wollen wir uns vergegenwärtigen, in welcher Situation dieser Petrus, der diesen Brief schrieb, war. Wie kann er denn so sicher sein, dass es wirklich auch eintrifft, was er hier verspricht? Petrus, wir kennen ihn aus der Bibel, ist so ein Haudegen. Hä? Habt ihr auch schon gelesen? So. Er war immer der Erste, der die Klappe geöffnet hat und so, wow, ich bin dabei. Hä? Und da ist auch er, der gesagt hat, Jesus, ich komme mit dir überall hin, egal was kommt. So sein Versprechen. Vielleicht hast du das auch mal gemacht. Ich mag mich erinnern, ab und zu gibt es so Momente, wo ich auch sage, boah, Jesus, mit dir gebe ich durch dick und dünn. Ich bin so überzeugt, so voller Freude für dich unterwegs als Jünger. Das war auch Petrus. Und dann kam, was wir in den letzten Wochen feierten, kam dieser Moment im Garten Gethsemane, wo Jesus abgeführt wird. Petrus war dabei, an erster Stelle. Er hat sogar das Schwert gezogen, hat gezeigt, ich bin bereit und so. Aber es hat nichts genützt, sie haben Jesus abgeführt. Er ist hinterher geschlichen so. Vielleicht kann ich noch helfen. Dann sieht er Jesus, wie er da vorgeführt wird. Er schleicht sich da im Hof so umher. Plötzlich heißt es von der einen Seite, du bist doch auch einer von denen. Was meinst du? Nein. Ich bin keiner von denen. Er geht weiter. Ja, dich habe ich doch auch gesehen. Du bist der mit dem Schwert. Nein. Ich gehöre nicht zu diesem Jesus. Hört auf damit. Er geht wieder ein Feuer weiter. Kommt der Soldat vorbei und sagt auch, hey, du bist doch auch einer von den Jesus-Anhängern da. Kommst aus Galiläa. Nein, hört jetzt auf. In diesem Moment geschieht etwas. Kikriki! Kikriki! Und Leute, glaubt mir, dieser Moment ging dem Petrus kalt den Rücken runter. Warum? Weil Jesus ihm gesagt hat, du, Petrus, wirst mich verraten, dreimal. Ehe der Hahn kräht. Jesus wusste, das Wort, das Petrus hier so groß verkündet hat, ich bin bei dir und so weiter, na, du wirst es nicht halten können. Boah. Manchmal geht es mir auch so. Als Christ bin ich unterwegs, boah, voll für Jesus und dann, bam, da und dort wieder so ausrutschen und denke, Mann, warum? Ich habe versagt. Wir stehen da als Versager vor Jesus. Herr. Und es kommt noch dicker für Petrus. Dann sieht er Jesus. Und Jesus schaut ihm genau in die Augen. Boah. Manchmal sagt man ja auch, wenn Blicke töten könnten. Ich glaube, das wäre so ein Moment gewesen. So ertappt. Und dann sieht Petrus, wie dieser Jesus, sein Freund, sein Idol, sein Hero, sein Herr, dem er nachfolgen wollte, dieses Kreuz auf sich nimmt, mühsam Golgatha hochschleppt, braucht sogar Hilfe, gekreuzigt wird und dann stirbt. Was ist aus diesen 3 Jahren geworden, wo wir Wunder gesehen haben, wo wir machtvolle Predigten gehört haben? Aus meinem Glauben, was ist da? Dieser Jesus, er stirbt. Und mit ihm stirbt auch meine Hoffnung. Die Hoffnung der Jünger, Und ich weiß nicht, wie es ihnen ging am Karsamstag. Ich weiß nicht, ob sie in der Nacht vom Freitag auf Samstag überhaupt geschlafen haben. Alle sind down an vorderster Front. Der Petrus, der persönlich sogar versagt hat, Jesus zu retten, zu ihm zu stehen. Ich weiß nicht, dieser Samstag muss so bedrückend gewesen sein. Dann kommt die Nacht auf den Sonntag. Dann am nächsten Tag kommen da zwei Frauen, schütteln den Petrus. Hey, 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 aufwachen, Petrus, aufwachen, aufwachen. Wir haben Jesus gesehen. Er ist auferstanden, das Grab ist leer. Was? Nein. Wirklich? Sie konnten es zuerst nicht glauben, die Jünger. Doch dann sagte Johannes, mal, komm, wir gehen. Und Petrus sagt auch, wir wollen das schauen und überprüfen. Sie sind gerannt, oder? Wer ist zuerst angekommen? Johannes, hä? Petrus war auch ein bisschen korpulent wie ich und so, nicht so schnell. Johannes ist schon dort, sagt, ja, ist wirklich leer. Und Petrus kommt zuerst mal an, boah, was, wirklich leer? Das Grab ist leer. Könnt ihr euch vorstellen, was aus dieser Hoffnungslosigkeit geschehen ist? Es hat sich um 180 Grad in Hoffnung verwandelt. Und später ist Petrus diesem auferstandenen Jesus begegnet. Wow. Dieser Jesus lebt. Und mit ihm die Hoffnung, dass er wirklich der Messias ist. Noch viel stärker, dass er der Messias ist, weil er selbst den Tod überwunden hat. Und Petrus wird sogar von Jesus dann gefragt, liebst du mich? Wie viel Mal fragt er ihn? Dreimal. Dreimal hat er ihn verleugnet. Dreimal fragt er ihn, liebst du mich? Und was ist die Antwort von Jesus? Immer jedes Mal, wenn er sagt, ich liebe dich, weide meine Schafe. Weide meine Lämmer. Es ist mit einem Auftrag verbunden. Auf diesen Felsen, dem Petrus, will Jesus seine Gemeinde bauen. Auf diesen Versager, der nicht zu Jesus stehen konnte, will Jesus bauen. Und in Johannes 21 lesen wir diese Geschichte von dieser Liebesfrage. Und da heißt es am Ende auch, dass Petrus darauf vorbereitet wird, dass er eines Tages auch sterben wird aufgrund von seinem Glauben. Was auch geschehen ist. Also von einem Versager, von einem mutlosen Mann, der nicht zu Jesus stehen konnte, hat die Auferstehung gewirkt, dass er zu einem mutigen Verkünder wurde von der frohen Botschaft. Und ich wünsche mir das auch, dass wir uns immer wieder auch dieser Begegnung mit Jesus stellen, mit dem auferstandenen Jesus. Dass wir ihn suchen und ermutigt werden, dieser Jesus lebt. Und dass wir mit ihm gemeinsam auch so Zeugen sein können für Jesus, mutig hinstehen können und so gemeinsam auch das verkünden können, diese frohe Botschaft, die hier zum Tragen kommt. Und schaut, wenn man Wikipedia googelt oder Wikipedia hat, sagt man so, he? Weiß nicht. Wenn man einfach sucht auf Wikipedia nach Hoffnung, dann heißt es dort, dass Hoffnung eine zuversichtliche Ausrichtung ist, ohne dass wir wirklich Gewissheit haben, dass es auch dann eintrifft. Es ist einfach so eine Zuversicht, die da ist. Ich meine, das ist die weltliche Definition von Hoffnung. Ich glaube, als Christen haben wir eine christliche Definition von Hoffnung. Und das ist eine lebendige Hoffnung, eine sichere Gewissheit, dass etwas eintrifft, dass das eintrifft, was Gott uns versprochen hat. Ich möchte das noch einmal verdeutlichen an einem Beispiel. Nehmen wir an, du stehst mit einem Kletterer da vor einer großen Felswand und er sagt dir, ich kann diese Felswand hochklettern. Und ich weiß nicht, du kennst ihn vielleicht nicht, schaust ihn so an, ja, ein bisschen sportlich sieht er aus, possible, ja, möglich, dass er das schafft so. Dann klettert dieser Mann oder diese Frau hoch und kommt wieder runter zu dir und sagt dasselbe nochmal. Glaubst du, dass ich diese Wand hochklettern kann? Was ist deine Antwort? Ja klar, hab's ja gesehen mit eigenen Augen, dass der da hochkommt. Und so ist es auch mit uns, mit Gott. Wenn er uns verspricht, dass du auferstehen wirst zu neuem Leben, dann darfst du wissen, er kann das, dir Auferstehungsleben schenken. Denn er hat das bereits schon geschenkt. In Jesus Christus hat Gott uns Menschen gezeigt, ich kann das, dass jemand vom Tod aufersteht und ewiges Leben hat. Und wenn er sagt, du kannst es auch haben, dann darfst du ihm glauben und vertrauen. Wirklich glauben, dass das auch geschieht. Ist ja logisch, er hat es gemacht. Und er verspricht uns, dass das auch so sein wird. Also was wir glauben, ist nicht einfach ein Luftibus-Glauben, sondern ein Realitätsglauben. Das, was wir glauben, ist Realität. Und daraus dürfen wir Hoffnung schöpfen. Also Gott sagt uns, wir werden auferstehen zu einer lebendigen Hoffnung. Wir dürfen dieses Erbe antreten im Himmel eines Tages. Und das möchte ich uns zusagen, das ist der zweite Punkt. Hoffnung ist lebendig, sie ist wirklich da. Sie ist nicht einfach irgendwo in der Luft spürbar, sondern sie ist Realität, sie ist wirklich da. Und dann kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Hoffnung, diese Hoffnung hält auch herausfordernden Zeiten stand. Petrus schreibt hier eindrücklich, dass es auch Leidenszeiten gibt auf dieser Welt. Und ich glaube, viele von euch erleben solche Leidenszeiten auch immer wieder oder sind vielleicht gerade in so einer Leidenszeit drin. Ja, da gibt es Krisen in den Familien, Depressionen, andere Erfahrungen, die da sind. Vielleicht auch Konfrontation mit der eigenen Sünde, wo wir immer wieder herausgefordert sind, dagegen zu kämpfen. Oder vielleicht auch gesundheitliche Herausforderungen, finanzielle Herausforderungen. Es gibt so viele Dinge, die uns herausfordern in dieser Welt. Und ich glaube, dass wir da auch mutig und hoffnungsvoll sein dürfen, dass das nicht das Ende ist, sondern die Hoffnung kommt. Und Petrus sagt hier noch einen weiteren Grund. Schaut, diese Zeiten, und da lese ich uns Vers 6, diese Zeiten, sie sollen uns dazu helfen, zu ergründen, wie fest dieser Glaube, diese Hoffnung ist. Er sagt Vers 6, darüber freut ihr euch jetzt vom Herzen über diese Hoffnung, auch wenn ihr die noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werden und viel erleiden müsst. Dann sagt er Vers 7, so wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Schaut, diese Herausforderungen, diese Prüfungen, die sind nicht für Gott da. Gott muss nicht mit diesen Prüfungen wissen, wie fest ist dein Glaube. Er weiß das schon. Diese Herausforderungen und Prüfungen sind für uns da, damit wir erkennen, wie fest seine Hoffnung ist, die er uns schenken möchte. Wie fest der Glaube an ihn ist, wie wunderbar er ist und er trägt. Diese Herausforderungen, da dürfen wir erleben, dass Gott wirklich der lebendige Gott ist. Ich durfte das auch in meinem Leben und im Leben schon von anderen oft sehen, dass sie genau in diesen herausfordernden Zeiten erleben konnten, wie wahr und wirklich Gott da ist. Schaut, das bei dem Kletterer auch so, wenn er dieses Seil hat, oder? Er weiß nur, dass dieses Seil, ob dieses Seil wirklich hält, wenn er mal in dieses Seil fällt und daran hängt. Dann merkt er, reißt es oder reißt es nicht. Im besten Fall hält es. Und so auch der Vergleich für unser Leben. Wenn wir mal Krisen haben, wenn wir herausgefordert sind, so wünsche ich mir und glaube ich auch, dass wir erleben dürfen, dass dieser Gott da ist. Vielleicht nicht spürbar, aber wir erleben, dass er da ist, dass er uns durchträgt, dass er uns zur Seite steht, wie er es auch versprochen hat, hier im Vers 5, dass er uns diese Kraft schenkt und uns bewahrt bis zum Ende. Daran dürfen wir festhalten. Ja, es ist so, dass wir auf dieser Welt Leid erleben. Und ich möchte euch noch einmal das mit dieser Zukunftsperspektive aufzeigen und ermutigen. Und dazu habe ich ein kleines Bild vorbereitet, mitgenommen. Jetzt brauche ich Manuel, er hilft mir da schnell beim Aufbau. Und zwar hängt das zusammen mit einem Bibelvers. Der kommt nicht von Petrus, aber der meint dasselbe wie Petrus es hier beschreibt, er kommt von Paulus in Römer 8. Römer 8, Vers 18, da schreibt Paulus folgendes. Die Leiden der jetzigen Zeit, ja, er schreibt, ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Gewicht, Das kann man einfacher vergleichen mit Gewicht als mit einer Waage. Ich habe hier eine Waage gebastelt. Ich bastle gerne ab und zu mit Holz etwas. Und ihr seht, das ist eine super geeichte Waage. So. Genau. Und hier habe ich den Frisierschlüssel, das passt super. Nein, es geht ja um ein Bild, um zu verstehen, was er hier sagen möchte. Und zwar sagt er, es gibt Leiden in dieser Welt. Auch er sagt, dass Paulus hat auch sehr viel gelitten für den Glauben. Und ich habe jetzt so mal symbolisch hier ein Militärmesser mitgenommen. Es gibt viel Leid auf dieser Welt, Militär, Krieg und so. Das gibt es. Und die Bibel nimmt das auch ernst. Ich bin sehr froh darüber, dass die Bibel das nicht verleugnet. Es ist schwierig auf dieser Welt. Nicht nur weltpolitisch, sondern auch ganz persönlich in unserem Leben. Gibt es Momente des Leides, die da sind. Und diese Leiden, die haben Gewicht. Jetzt muss ich helfen. Ja, die haben so Gewicht in unserem Leben, oder? Die sind einschneidend. Die prägen unser Leben, die prägen dein Leben. Und es ist nicht einfach leicht, über diese Leiden hindurchzukommen oder hinwegzukommen. Das ist die Realität, aber auch da möchte Gott helfen und uns beistehen, uns Kraft schenken, Tag für Tag. Und jetzt sagt er aber hier, diese Leiden auf dieser Welt, wenn es hochkommt, 70, 80, 90 Jahre, wo du auf dieser Welt lebst, hast du diese Leiden, erlebst du diese Leiden? Er sagt er, die fallen nicht ins Gewicht. Die sind federleicht gegenüber dem, was wir in der Herrlichkeit empfangen werden. Und ich habe da Schaffhauser Honig mitgebracht. Super. Es gibt sicher auch guten Honig hier aus Kanton Solothurn oder Aarau. Bin ich auch überzeugt. Aber der weiß ich, der ist gut. Den probieren wir jeden Sonntagmorgen. Und der steht so symbolisch für das Gute, das Schöne, das Gott uns schenken möchte. Für das Feine. Das Land, wo Milch und Honig fließt. Das, diese Ewigkeit, 70, 80 Jahre, Ewigkeit, das fällt ins Gewicht. Das ist ein Bild, das hier gebraucht wird. Er sagt, schau, diese Leiden, die sind mühsam, aber sie werden irgendwann vergehen. Aber das Gute, was Gott uns schenken möchte hier, das wird nie vergehen, nie mehr. Und das fängt ja schon jetzt auf dieser Welt an. Gott beschenkt uns mit vielen herrlichen Dingen jetzt schon und bis in die Ewigkeit. Ich möchte dich ermutigen, mit dieser Perspektive dran zu bleiben, auch wenn es schwierig wird. Auch diese Gemeinden damals, sie haben gekämpft. Und Petrus hat sie ermutigt, bleib doch dran an diesem Glauben. Wir haben eine sichere Hoffnung. Wir haben etwas Besseres, was kommt. Bleib dabei, bleib dran. Und schaut, es ist genau der Weg, den Jesus auch gegangen ist. Der hat gelitten auf dieser Welt, ist aber auferstanden und lebt jetzt in dieser Herrlichkeit, in dieser Ewigkeit. Es ist der Weg, den auch wir gehen, durch Leiden zu dieser Herrlichkeit. Und ich weiß nicht, wer von euch kennt ein Lied, das Lied von Zinzendorf, Jesu, geh voran. Wer kennt dieses Lied noch? Ja. Older Generation, nicht ganz, auch Jüngere, sehr gut. Ich singe dieses Lied, wenn ich im Altersheim Andachten halte. Singe dieses Lied gerne am Ende, so diese Perspektive. Ja, es wird eine Herrlichkeit geben. Und da heißt es in der zweiten Strophe, denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir. Und so diesen Blick zu haben, zu sagen, ja, es ist wie beim Tunnel, wo wir durchgehen und sehen am Ende das Licht und es kommt, dieses Licht. Und das Dunkle hat ein Ende. Lassen wir uns ermutigen, dran zu bleiben und dieses Licht zu erreichen. Ich schließe mit folgendem Gedanken. Als Christ ist diese Zeit auf dieser Welt die schlimmste Zeit. Vielleicht ist sie auch noch etwas schön, dann super. Aber es ist eigentlich die schlimmste Zeit auf dieser Welt. Das Beste kommt noch. Umgekehrt, wenn du nicht mit Jesus unterwegs bist, dann ist diese Zeit auf dieser Welt deine schönste Zeit. Und ich möchte dich fragen, wo stehst du? Mit Jesus oder ohne Jesus? Es ist deine Entscheidung, wie du leben willst. Und diese Entscheidung musst du hier auf dieser Welt treffen. Wie es danach weitergeht. Du hast die Option. Gott drängt sich nicht auf und sagt, alle müssen dann sich so entscheiden. Er fragt dich. Willst du mit mir leben? Willst du dieses Geschenk annehmen, was ich dir bieten möchte in der Ewigkeit und schon jetzt auf dieser Welt? Das ist deine Entscheidung. Und ich möchte dich einladen, Geh mit Jesus. Nimm dieses Geschenk an und erlebe, wie er dir Kraft schenkt hier auf dieser Welt, durch diese Leiden hindurch, bis in die Ewigkeit. Und für mich als Pastor ist das immer wieder eine Freude, auch auf Friedhöfe zu gehen, wo ich weiß, Christen sind da begraben. Weil ich weiß, diese Gräber sind ein Hoffnungszeichen. Sie warten dort, um aufzuerstehen, zum neuen Leben. Da warten sie, schlafend, und werden mit uns zusammen, stellt euch das vor, die ganze Welt, alle Christen von allen Zeiten, eine Riesenschar wird da auferstehen zu diesem neuen Leben. Ich freue mich darauf und ich wünsche mir, dass du auch mit dabei bist. Herzliche Einladung. Und wenn du das tun willst, wir haben im Anschluss, am Ende auch im Gottesdienst, Leute, die gerne für dich beten, die auch dir helfen, diesen Schritt zu gehen oder vielleicht neu das festzumachen mit Gott. Ich bete für uns. Ja, Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du auf diese Welt gekommen bist. Um uns Menschen zu erlösen von unseren Sünden am Kreuz von Golgatha, hast du bezahlt für all unser Versagen. Ja, Herr, ich habe versagt an so vielen Orten in meinem Leben. Und ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen, diese Vergebung annehmen. So wie es du mit Petrus gemacht hast, du fragst uns wieder, liebst du mich? Und ich danke dir, dass du mir vergibst und ich immer wieder zu dir kommen darf und sage, ja, ich möchte dieses Leben mit dir gehen. Danke, Herr Jesus, dass du treu bist. Und ich danke dir, dass du den Tod überwunden hast, nicht nur uns gerechtfertigt hast vor Gott, sondern auch uns neues Leben schenkst. Durch deinen Geist jetzt schon und deinen neuen Leib, wenn wir auferstehen, dass wir in Vollendung vor dir stehen dürfen eines Tages. Und Herr Jesus Christus, ich möchte dich bitten für all diese Menschen, die dich noch nicht kennen, diesen Weg noch nicht mit dir gehen. Öffne ihnen die Augen. Rufe du sie zu dir, dass sie dieses wunderbare Leben ergreifen können und eine Hoffnung haben über den Tod hinaus. Und Herr Jesus, ich möchte dich besonders auch noch für diejenigen Menschen bitten, die jetzt ganz besonders in schwierigen Zeiten sind, Lebenszeiten, die herausfordernd sind, Schmerz und Leid erleben. Stärke du sie, jeden Einzelnen. Hilf du ihnen, dran zu bleiben, mutig vorwärts zu gehen, trotzdem mit dir, zusammen durch diese Leidenszeit. Lass sie erleben, was du verheißen hast, was du Kraft schenken möchtest, bis zum Ende des Lebens hier auf dieser Erde. Und ich danke dir, dass wir einander gegenseitig ermutigen dürfen und auch stärken dürfen mit diesem Blick auf dich, auf diese Hoffnung, auf diese lebendige Hoffnung in Ewigkeit. Amen.